Liebe Geschwister, es gibt so Momente, die überkommen mich. Solche Momente, wo ich mir die Einheit der Gläubigen bewusst wird. Und das sind solche Momente wie heute Abend, wo wir mit so einer Stimme und mit so einer guten Stimme und sogar mehrstimmig und aus fröhlichen und tiefen Herzen das bekennen. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, wir glauben alle das Gleiche. Das sind für mich besondere Momente. Und ich weiß nicht, ob es euch so bewusst ist, aber all die da sind, die haben diesen gemeinsamen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, an sein Erlösungswerk, an seine Gnade. Das ist was Besonderes. Ob überhaupt nicht selbstverständlich, dass alle, die da sind, diesen Glauben sich tragen. Mit all dem unterschiedlichen Hintergrund, mit unserer Prägung, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Bedürfnissen. Wir teilen alle diesen gleichen Glauben. Das ist schon Wahnsinn. Und ich hoffe, dass ihr den Herrn in gleicher Weise eben liebt und sagt, er ist einfach würdig und er ist es wert, dass wir ihn durch unser Leben verherrlichen. Und dass dieses Anliegen du und ich gemeinsam haben, durch unser Leben Jesus verherrlichen zu wollen, weil es einfach wert ist. Und darum wollen wir weiter im Jakobusbrief machen und uns damit beschäftigen, wie sieht das aus, das Leben, das ihn verherrlicht. Der bewährte Glaube, der diesen unseren Herrn Jesus Christus groß macht. Und all die, die das wirklich als Ziel für ihr Leben haben, die dürfen jetzt wieder aufmerksam sein. Es so nachmittags um 4 ist immer schwierig und abends um 8 ist, deswegen sehe ich schon, einige haben sich Kaffee und beste Zeit, je nachdem, welchen Rhythmus man hat. Aber ich hoffe, dass wir da jetzt Kraft haben und Aufmerksamkeit haben. Also, Jakobusbrief, schlagt mir mit mir auf. Es gibt biblische Bücher, die sind sehr ergiebig in der Auslegung und in der Gliederung bereiten sie einen nicht so große Schwierigkeiten. Und andere Bücher der Bibel, die sind nicht so ergiebig und sind schwieriger, dann einen roten Faden zu entdecken, so eine Gliederung. Und ich persönlich meine, dass der Jakobusbrief zu den schwierigsten Büchern da bezüglich der Gliederung des Briefes dazugehört. Und dass es die größte exegetische Herausforderung ist, eine lineare Gliederung dem Jakobusbrief zu geben. Also zu sagen, so wie bei Paulus, wo man dann in zwei Teile gliedern könnte, die theologische Grundlage, dann die praktische Anwendung und dann auch selbst da können wir klar strukturieren und dann die Anliegen können wir klar strukturieren, das, was er behandelt und sagt, was das betrifft, dann redet darüber, was das betrifft, redet dann darüber. Beim Jakobus ist es etwas schwierig, weil bestimmte Themen sich immer und immer und immer wieder wiederholen. Und hat man sie einmal im Jakobusbrief gelesen, dann dauert es nicht lange, dann kommt man wieder auf dieses Thema und dann muss man wieder über dieses Thema predigen und lehren. Also wenn man fortlaufend über den Jakobusbrief predigt, dann kommt man so vor, wie dass man sich permanent wiederholt. Also nichts Neues für euch. So, aber die Wiederholungen sind extrem. Mein Verständnis, und jetzt kommt endlich die Whiteboard oder die Tafel hier zum Einsatz, nach meinem Verständnis oder wie ich den Jakobusbrief verstehe und versucht habe zu gliedern, ist die beste Gliederung nicht eine lineare Gliederung, sondern eine spiralförmige Gliederung. Und diesem Brief am nächsten gerecht wird. Und ich versuche das jetzt euch ganz kurz aufzuzeigen. Genau, danke. Ich versuche euch das mal aufzuzeigen, ob mir das so gelingt. Und schon mal nicht, ich wollte roter Faden und so, jetzt mache ich das. Blau ist das neue Rot, nicht viel besser. Okay, also es geht los mit dem Gruß, Kapitel 1, Vers 1 und ein Vers, eine kurze Einleitung, dazu gleich noch mehr. Und dann beginnt eigentlich der Jakobusbrief, das ein Thema spiralförmig zu wiederholen, zu entfalten. Kann man das sehen? Bitte? Später kann man es hier hören, aber ihr könnt es nicht so hören. Ja? Okay? Also, ich nehme noch ein. Oh ja. Wer sagt es denn? Ich gehe gleich eh rüber. So, zweimal in dem Fall. Okay? Also, das ist die Gliederung vom Jakobusbrief. Zumindest wie ich sie verstehe. Es beginnt bei Jakobus 1, Vers 1. Das ist der Einstieg und hört dann mit unseren Versen 5, 19 bis 20, glaube ich, war das, gell? So, das ist, also das ist der Gruß und das ist dann der Schluss. So, also Jakobusbrief. Und dazwischen beginnt er und entfaltet er die Themen. Ich nehme nämlich eine Farbe, auch eine andere. Und fast wie am schönen Weihnachtsbaum, so einen Tannenbaum. Manche mögen, manche nicht. Grün. Werden bestimmte Themen an dieser Spirale förmlich aufgehängt. Ich male einfach euch ein paar eckige Weihnachtskugeln. Ich erkläre es gleich, was ich damit meine. Oder was. Ich will das nur ein bisschen grafisch euch veranschaulichen. So. Das heißt, er beginnt mit einem Thema der Versuchung und spricht über Bewährung und Ausharren. Das ist das Thema zum Beispiel, Bewährung. Und dieses Thema greift in seinem ersten Durchgang sozusagen, in der ersten Schleife, die er dreht. Er nimmt dieses Thema, behandelt es, erwähnt es kurz am Anfang. Jeder weiß, oh, es geht hier um Versuchung und dass man in den Versuchen sich bewähren soll, dass der Glaube sich als echt erweist. Und er führt einen kurz hinein, geht weiter in der ersten Schleife und spricht noch über ein, zwei andere Dinge, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Ich werde sie euch dann kurz aufzeigen, zum Beispiel, wie man mit den Versuchungen umgeht. Hat was mit Gebet zu tun und warum man es braucht, weil wir alle hochmütig sind. Und so behandelt er unter anderem drei so Aspekte in der ersten Schleife. Er erwähnt sie, er sagt grundsätzlich etwas zur Versuchung, warum sie notwendig ist, wie man mit ihr umgeht und belässt es erstmal. Und dann macht er die nächste Schleife. In der nächsten Schleife greift er das Thema wieder auf und vertieft es mit einem Beispiel. Oder bringt einen neuen Aspekt dazu, nämlich zum Beispiel das Thema des Glaubens. Und dann wird das Ganze hier aufgehängt. Und dieser Begriff taucht dann immer mal hier wieder auf oder hier wieder auf und so weiter. Und je tiefer die Schleife, und ich meine, je präziser es wird, deswegen habe ich das so ein bisschen zusammen, dass sich die Spirale zusammenzieht, je weiter der Brief vorwärts geht, je länger er darüber redet, umso konkreter werden die Beispiele, umso präziser werden die Anforderungen und klarer die Aussagen darüber. Er beginnt allgemein über die Bewährung des Glaubens zu sprechen, über die Versuchung, und dann konkretisiert er das immer präziser. Für uns, sage ich mal, linear denkende Personen, die von griechisch-philosophischen Denken geprägt sind, von unserer Schulbildung, ist das nicht so bekannt. Orientalisches Denken funktioniert eher so und man muss sich hier dran gewöhnen, in diese Art des Denkens. Manchen wird das schwindlig, bei denen, und es bestimmte Themen kehren wieder. Ich fühle mich deswegen da eher wohl. Ich liebe dieses Wiederholen und nochmal drüber gehen und nochmal einen Kreis drehen und das vertiefen. Und Jakobus gebraucht bestimmte Begriffe. Und allein wenn man die Begriffe nimmt und den Jakobusbrief durchliest und schaut, wo tauchen sie wieder auf, sieht man, dass das Thema immer wieder auftaucht. Zum Beispiel ein Bewährungsfeld im Jakobusbrief, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird, ist, wie wir reden, was wir reden. Und es gibt ein, wie sagt man, etwas, was dafür steht, das ist die Zunge. Und so kommt das Thema Zunge, taucht am Anfang kurz auf und später auf einmal in diesem Kreis ist es viel intensiver, da spricht er viel intensiver. Da hat er es schon mal kurz gesagt und wir wissen, okay, auf dieses Thema wird er nochmal eingehen. Und er sagt, lass mich nochmal kurz reden, er dreht eine Schleife und dann kommt man wieder an einen Punkt und dann nimmt er sich Zeit. Versteht ihr das? So, er hängt sozusagen am Anfang ein paar Grundbegriffe auf, ein paar Grundgedanken, die er im Laufe seiner Argumentation, im Laufe seiner Predigt vertiefend, wiederholt, behandelt, illustriert. Dann bringt er nochmal ein Beispiel und nochmal einen Aspekt der Zunge und so weiter. Und dann aber das Ganze in dem großen Thema, in dem ganzen roten Faden, die Bewährung des Glaubens. So zieht sich sozusagen das Thema, euer Glaube soll sich in eurem Tun als echt erweisen. Das soll dieser rote Faden sein. Er kreist um dieses Thema, er kreist um dieses Thema. Das ist sein Hauptanliegen, das ist seine Hauptbotschaft. Er weist euch als echt. Und dann hängt er sozusagen daran immer wieder verschiedene Themen, verschiedene Bereiche, verschiedene Prüfungen, an denen es eben deutlich wird, wie sich dieser Glaube als echt erweist. Und darum ist es schier unmöglich, beim Jakobusbrief ein Thema zu nehmen, einen Vers zu nehmen, den zu behandeln, sagen, haben wir abgehakt, jetzt können wir zum nächsten gehen. Kaum geht man 2, 3 Schritte, kommt es wieder. Und eigentlich muss man den Jakobusbrief immer komplett lehren. Das heißt, lehrst du ihn, musst du ihn ganzheitlich immer anschauen und alle Aspekte. Es sei denn, man dreht halt ein paar Schleifen und man hat etwas Zeit. Am Wochenende wir hier und das reicht nicht, aber so von der Art. Und das muss man einfach auch ein Stück weit dafür sensibel werden. Beim Lesen des Jakobusbriefs die Wiederkehrungen, die Wiederholungen einfach wahrzunehmen und sie in den Zusammenhang zu bringen. Ich mache euch 1, 2 Beispiele, okay? Das eine habe ich heute Morgen schon mal kurz erwähnt. Schlag mir auf, Jakobus 1. Er spricht über die Bewährung in Versuchungen und Vers 4 heißt es dann, die Bewährung eures Glaubens, Ausharren bewirkt dann, Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und ihr nichts Mangel habt. Er spricht von einem vollkommenen Werk und das Ziel ist, dass durch die Bewährung und das Ausharren ein vollkommenes Werk zustande kommt. Als ich das erste Mal gelesen habe, ich weiß nicht, was für Fragen ihr kommt, aber ich habe mich gefragt, was für ein vollkommenes Werk? Von was redet er hier? Und dann, und ich sage so, der Geist sagt, lies weiter, der Jakobusbrief. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 13 und folgende. Nein, 16, sonst habe ich eure Gedanken schon zu schnell woanders. 16 folgende. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Taucht wieder der Begriff vollkommen. Und jetzt das vollkommene Werk kommt von wem? Vom Vater. Dann Kapitel 2. Und sind in den Abschnitt, den wir heute Morgen behandelt haben, ab Vers 22. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wurde und alle Schrift wurde erfüllt, welche sagt und so weiter. So, hier geht es wieder um das Thema des vollkommenen Werkes. Es soll etwas vollendet werden. Dieses Werk soll vollendet werden. Und spätestens Kapitel 2 bekomme ich mehr Details, um welches Werk soll vollkommen sein, welche Gabe kommt von Gott, die vollkommen sein soll. Und wir lesen hier, es geht um den Glauben, der rechtfertigt. Bekomme ich mehr Details. Aber nur, wenn ich diesem Faden im Jakobusbrief folge und mit dem Jakobus meine Fragen suche zuerst mal zu beantworten. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich schon mal eine gute Spur und müsste eigentlich, bin ich schon ziemlich sicher da bei der Bedeutung. Reicht es nicht, dann kann ich erst dann gehen und schauen, okay, was gibt es nochmal außer Jakobus in der Bibel? Und dann gehe ich ins Neue Testament und dann gehe ich ins Alte Testament und verschaffe mir einen Überblick über die Bedeutung dieser Begriffe. Aber wenn man allein in dem Brief bleibt, bin ich mir sicher, kommt man sehr, sehr nah, dass man die Bedeutung versteht. Das ist so, könnt ihr mir so weit? Ja? Das ist die Gliederung, eine etwas andere Gliederung. Ich möchte euch jetzt versuchen, diese einzelnen mal kurz aufzuzählen. Ich habe vorhin beim Durchlesen noch mal festgestellt, dass ich nach langer Zeit mal echt ein fertiges Manuskript eigentlich habe. Das ist, habe ich aber eher meinem Studium zu verdanken. Sogar korrigiert von meiner Frau auf Rechtschreibung und so, könnte ich mich sogar trauen, rauszugeben. Das heißt, wer das gerne mal haben wollte, ich habe die zumindest nicht alles, was ich gesagt habe, aber das Wesentliche habe ich runtergeschrieben und ist es da in Deutsch korrigiert. Also ich kann das euch zur Verfügung stellen, wer das gerne haben möchte. Also der erste Kreis, im Prinzip habe ich das 1, 2, 3, 4, ein Kreis fehlt. Ja, fünf Kreise kann man, auch mehr machen, aber ich für mich habe fünf Kreise gesehen, mit denen, wie das Jakobus im Prinzip fünf Kreise dreht. So, der Einstieg ist Kapitel 1, Vers 1. Und so steigen wir jetzt an dieser späten Stunde mitten hinein in den Jakobusbrief. Also wir waren schon drin heute Morgen, aber jetzt von vorne. Jetzt folgen wir mal der Spur, folgen wir mal diesem Kreisel. Also, der erste, oder der Einstieg, das ist mehr hier so, der kommt direkt hinein. Dieser Einstieg, Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Ein kurzer Einstieg und ganz anders wie bei Paulus, und er kommt gleich zur Sache und dann beginnt schon der Brief. Aber ein, zwei Gedanken dazu. Das erste ist, hier finden wir diese Autorität, von der ich kurz vor der Mittagspause mit euch kurz darüber sprach. Hier finden wir die Autorität und die Haltung, die der Schreiber Jakobus hier hat. Jakobus, das ist der Halbbruder Jesu, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist seine Autorität. Er kommt wiederum nicht in seiner Vollmacht, er kommt nicht mit seiner Lehre, er kommt nicht in seinem Auftrag, sondern er bezeichnet und sieht sich als Knecht. Derjenige, der mit Jesus vor kurzem noch nichts zu tun haben wollte und gesagt hat, er soll lieber nach Jerusalem gehen, bloß nicht bei ihm bleiben. Guck mal, was für eine Haltung. Dieser Halbbruder, der sagt, ich bin sein Knecht. Ich bin der Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Stellt unter anderem Jesus auf die gleiche Stufe wie Gott. Aber das zeigt seine Haltung, aber genauso seine Autorität. Mit welcher Vollmacht er diesen Brief schreibt. So viel will ich dazu sagen. Und unter anderem aber schon deutet das ein Stück weit an den Hintergrund der Adressaten. Nämlich, es heißt, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Das heißt, er schreibt an die, als der Beauftragte, also der die Vollmacht und die Aufgabe bekommen hat, die Jerusalemer Gemeinde Jesu zu weiden, als Ältester ihr zu dienen. Er schreibt an diese Gemeinde, an Christen, aber in erster Linie an Judenchristen. Das merkt man von seiner ganzen Argumentation, von der Art, wie er spricht. Deswegen tun sich nicht Judenchristen so schwer mit dem Jakobusbrief. Es ist für manche, es ist zu jüdisch, aber wir müssen einfach wissen, wer das schreibt. Und er schreibt an Judenchristen in erster Linie, und da wir mit zu den Judenchristen dazugehören, ich hoffe, das haben wir gelernt, gilt der Brief genauso uns. Meine Schwester, ich gucke nicht, wer das war. Also die sitzt in dem Block. Sie kam heute Morgen und sagt, ich habe nur den ersten Vers gelesen. Dann habe ich gesagt, gilt dann nur den 12 Stämmen Israels. Ich bin mir aber sicher, sie hat weitergelesen. Ja, ist humorvoll. Also, 12 Stämmen Israels, aber das Entscheidende, die in der Zerstreuung sind. Diese ganze Thematik sind wir im Petrusbrief schon mal durchgegangen, die Diaspora. Das heißt, die Gemeinde in der Zerstreuung, die an die verschiedenen Orten zerstreut war. Die Zerstreuung begann mit dem Tod Stephanus, mit seiner Steinigung und die Verfolgung. Jakobus ist gestorben, der Apostel, der erste Märtyrer, und die Gemeinde zerstreute sich. Und er hat diesen Auftrag und diese Aufgabe, als Ältester auch dieser Gemeinde vorzustehen, und er schreibt Briefe. Es sind nicht nur eine Gemeinde, es sind mehrere Gemeinden, nicht nur ein Christ, es sind mehrere Christen, und die leben in der Zerstreuung. Die sind nicht mal in Jerusalem, und die leben in der Zerstreuung, und er nimmt aber diesen Dienst als Apostel wahr. Also es nimmt uns so hinein in die Auseinandersetzung oder in die Problematik der damaligen Gemeinde. Und wir sehen schon sehr, sehr früh, beginnen die Kämpfe nicht nur von außen. Das heißt, dass die Angriffe die Gemeinde nicht nur von außen erlebt hat, sondern von innen sie sehr, sehr angefochten war und großen Prüfungen ausgesetzt war. Jetzt nicht nur in der Verfolgung, sondern in der Haltung, Umgang miteinander, Bekenntnis, ein Glaubenszeugnis zu leben. Also es ist jetzt kein Phänomen des 21. Jahrhunderts, wo man sagt, es ist halt blau geworden. Sondern so früh musste Jakobus sich mit diesen Themen schon auseinandersetzen, die wir heute genauso haben. Darum ist gut, dass wir es haben. Dann haben wir eine gute Ausrichtung. Also, es startet mit einem Gruß, der uns die Autorität und die Haltung des Apostels selbst, die demütige Haltung des Apostels uns zeigt und in gewisser Weise uns schon zu der Situation der Adressaten hinführt. Ihr Leben in der Zerstreuung. Und dann beginnt er die erste die Schleife zu drehen. So, das ist der Beginn. Eigentlich, das kann man als Erste schon nehmen, so eine halbe. Also dann bin ich bei 5. Ja. Er beginnt da sozusagen die erste Schleife zu drehen und spricht erstmal, ich würde sagen, allgemein. Ich tue das kurz rein, sonst male ich mich wieder an. Er beginnt Sinn und Zweck und aber auch die Ausrichtung in den Versuchungen zu beschreiben. Bevor er auf die einzelnen Versuchungen eingeht und wirklich sehr, sehr konkret wird, ich habe euch einige genannt, richtet er die Gemeinde erstmal grundsätzlich aus, was Versuchungen sind, wozu die da sind, wie man mit ihnen umgeht, warum sie entstehen. Also so ein etwas Grundlegendes. Wie gesagt, weil wir schon im Studium des Petrusbriefs nicht wenig uns Zeit mit Versuchungen genommen haben, will ich mit euch kurz das lesen, ein paar Gedanken dazu geben und heute schon ein Stückchen weitergehen, okay? Aber schlagt auf mit mir. Ab Vers 2 beginnt sozusagen die erste Großschleife. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bittet er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie das Gras ist Blume, wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen. Und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst auch versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn er die Begierde empfangen hat, bringt er Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein wechselndes Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Das ist die erste Schleife, die er hier legt. Hier legt er Grundlagen der ganzen Thematik der Versuchung, in gewisser Weise erklärte, was gerade in ihrem Leben passiert. Es gibt viele Versuchungen, denen sie erliegen. Es gibt viele Prüfungen, die sie nicht standhalten. Und bevor er über die redet und sagt, wo sie nachbessern sollten sozusagen, legt er etwas Grundlegendes. Und er beginnt mit dieser positiven Ausrichtung. Er sagt, freut euch, dass ihr in mancherlei Versuchungen, Prüfungen geratet. Warum? Schaut mal, das heißt nicht, damit ihr fallt und damit ihr euch nicht bewährt oder damit ihr verloren geht, sondern er sagt, freut euch in Versuchungen. Warum? Er zeigt ihnen das Ziel. Durch Versuchungen sollen das gute Werk, das vollkommene Werk in ihrem Leben hervorbringen. Was ist das Ziel von Prüfungen und Versuchungen? Das ist Vers 12. Er sagt, die Freude über Versuchungen und Prüfungen in unserem Leben kommt dahin, indem wir das Grundlegende begreifen. Das, was es mit uns macht, hat eine große Verheißung. Das Ziel von dem, wenn wir da durchgehen, wenn wir das annehmen und wenn wir uns da bewähren und wenn wir dadurch ausharren, das Ziel, was kommt, ist Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, die Frau auch.
der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, und das zeigt, was Bewährung bedeutet, nämlich erdulden, annehmen, ausharren, durchhalten. Nämlich nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, das ewige Leben. Das ist die Freude und das Ziel, durch die Versuchung und Prüfung durchzugehen oder andersrum. Die Versuchung und Prüfung werden das hervorbringen, nämlich das ewige Leben. Mit dieser Perspektive, ich will andersrum fragen, wer wünscht sich nicht ewiges Leben? Wer hätte nicht gern diesen Siegeskranz? Übrigens den gleichen, den Paulus auch kriegt. Ist gewaltig, ja, wir kriegen den gleichen. Jeder, der diesen Sehnsucht hat oder diesen Wunsch hat und diesen Glauben hat und dieses Ziel vor Augen hat, mit diesem Verständnis und mit dieser Erkenntnis ist es möglich, die Versuchung mit Freude anzunehmen. Denn wenn Versuch und Prüfung Sinn machen, dann werden wir auch bereit sein, sie zu ertragen und sie durchzuhalten. Wenn wir in diesen Dingen keinen Sinn sehen, dann werden wir auch keine Kraft und keine Freude haben, sie anzunehmen und in denen geduldig zu sein. Wenn ich kein Ziel habe, wenn ich denke, das ist Schicksal, da muss ich halt durch, keine Ahnung wie lang und wie es letztendlich ausgeht, dann fehlt jede Kraft im Ausharren und im Durchhalten von irgendwelchen Schwierigkeiten. Aber dieses Ziel vor Augen, es geht ums ewige Leben, gibt dir und mir die Kraft, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Versuchen, in meinen Prüfungen auszuharren, wie sie auch sein mögen. Andersrum ausgedrückt, wenn dein Ziel oder dein Verständnis ist, dass das eigentliche Leben hier ist, da wird dir keine Versuchung Freude bereiten. Dann wird das Leben hier einfach vermiesen. Dann macht es auch keinen Sinn, irgendeine Versuchung auszuhalten und durchzuhalten. Aber wenn dein und mein Verständnis, dass das eigentliche Leben kommt und dass die Versuchung und Prüfung mich zu diesem ewigen Leben bringen soll, dass es Gottes Weg ist und Gottes Mittel ist, mich ans Ziel zu bringen, dann glaube ich, dass wir es mit Freude annehmen. Um des Zieles wegen und nicht um der Schwere wegen. Versteht ihr das? Ich bin mir sicher, dass niemand sagt, juhu, Herr, noch mehr Versuchung. Ich habe Freude daran gefunden. Aber die meisten von euch können dieses Zeugnis geben, dass in den Versuchen es ist wirklich nicht schön ist, aber danach sie uns eine Frucht der Glückseligkeit bringt. Denn sie hat uns Gott näher, ein Stück näher gebracht, dem Ziel näher gebracht. Uns die Herrlichkeit Gottes näher gebracht, uns den Glauben gestärkt, uns gefestigt und uns die Treue Gottes bewiesen. Die schafft in uns ein vollkommenes Werk. Das ist, so beginnt Jakobus, grundlegend und allgemein zu sagen, freut euch, wenn ihr durch diese Dinge durch müsst. Liebe Gemeinde, sagt er, freut euch, warum? Weil das, was dabei rauskommt, ist Glückseligkeit. Eine unbeschreibliche Freude. Das, was dabei herauskommt, ist nicht weniger als das ewige Leben, die Krone des Lebens von Gott selbst. Darum geht's. Und das ist eine Grundweichenstellung, die er macht. Und er geht weiter. Darüber können wir jetzt noch mal wirklich über die Notwendigkeit, über die Art und Weise viel nachdenken. Aber lass uns da jetzt einen Schritt weitergehen. In dem Moment aber fügt er sofort etwas hinzu, zum grundlegenden Dingen. Wie geht man mit den Versuchen um? Erkennen wir sie immer als solche? Haben wir immer Kraft? Oder ich will das so sagen, haben wir immer Weisheit, in Versuchen richtig zu reagieren? Haben wir die Weisheit in all den Prüfungen, die auf uns zukommen und unseren Glauben als bewährt darstellen, haben wir die Weisheit, damit richtig umzugehen? Und bevor er über die ganz konkreten Dinge spricht, ich versage, was denen dann fehlt, die Weisheit in den Versuchen und Prüfungen richtig zu reagieren. Ja, woher die Weisheit nehmen, wenn sie es nicht gibt? Was müssen wir tun? Sie erbitten. Bevor er weiter konkret darüber redet und wirklich ganz praktische Dinge uns zeigt, wie wir reagieren sollen, spricht er erstmal und sagt, Freund, wenn es dir mangelt, Weil du merkst, du kannst den Versuchungen nicht widerstehen. Wenn du sagst, ich fall aber, ich will nicht, aber ich fall. Das Erste, was du tun musst, ist was? Geh auf die Knie. Und ich sage das bewusst. Ich sage das nicht, um mir meine Arbeit zu erleichtern. Geh nicht zum Ältesten, geh nicht zum Pastor, geh nicht zu einem Lehrer, geh nicht zu einem Seelsorger, geh nicht zu irgendeinem. Geh zu Gott. Denn weißt du was? Er gibt so gerne. Und wir bekommen nicht, weil wir nicht zu ihm gehen. Wir haben ein Problem. Ich habe ein Problem. Heute ist so... Nicht, dass das nicht gut ist. Ich will damit nicht sagen, nicht, dass wir uns nicht einander helfen und Trost zu sprechen. Das meine ich. Versteht mich bitte nicht falsch. Nur wir suchen erst Gott, nachdem wir alle aufgesucht haben und da keine Hilfe bekommen haben. Dann irgendwann bekommen wir und dann, ja, okay. Okay, geh mal zu ihm. Das Gute ist, es heißt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, von welcher Weisheit ist hier die Rede? Also wenn jemand nicht so intelligent ist, wenn jemand irgendwie nicht die höhere Ausbildung hatte oder seine Lebensweisen empfiehlt. Jakobus kommt jetzt nicht von der Versuchung-Thema und auf einmal macht einen Riesensprung und will über Lebensweisheiten sprechen und sagen, ach übrigens, betet für Weisheit, falls ihr nicht so schlau seid. Ich möchte euch zeigen, um welche Weisheit es geht. Geht mal Kapitel 3. Denn das, was er da aufgreift, kommt hier ungefähr, kommt wieder. Kapitel 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Seht ihr das? Das ganze Thema ist was? Bewährter Glaube, sichtbar durch gute Werke, richtig? Um gute Werke zu... was sind diese guten Werke? Das sind Werke der Weisheit. Weil Jakobus sagt, wer ist weise unter euch, der zeigt seine Weisheit, wie er wandelt in den Werken. Wie du in den Versuchungen lebst, wie du redest und wie du handelst, zeigt, ob du die Weisheit von oben hast, nämlich von Gott, oder ob du die Weisheit von unten hast. Und das ist vom Teufel. Ich lese weiter, Vers 14. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Ich habe euch heute Morgen schon kurz daran angesprochen, wo Jakobus immer wieder sagt, belügt euch selbst nicht. Ihr könnt nicht sagen, wir sind das, aber ständig zum Beispiel bittere Eifersucht und Hass in euren Herzen. Ihr belügt euch. Man singt Lieder, du und ich, wir sind Geschwister. Man singt über die Liebe Gottes, dass Gott alle Menschen liebt. All das bekennt man. Aber in sich trägt man permanent eine bittere Wut und Hass gegenüber anderen. Und Johannes Jakobus sagt, das ist eine Lüge. Absolut unmöglich. Und er sagt, denn die Weisheit von Gott ist eine andere. So rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit, nämlich gegen das Wort. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, ja, eine teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Um welche Weisheit bitten wir? Dass wir viel wissen? Merkt ihr, wie praktisch diese Weisheit ist? Nämlich Umgang mit Streitigkeiten, mit all diesen Auseinandersetzungen, mit einer grundsätzlichen Herzenshaltung. So beginnt er und sagt, wenn euch das mangelt, wenn ihr permanent mit euch so umgeht, dann belügt ihr euch selbst, wenn ihr sagt, wenn aber ihr merkt, es mangelt, wenn Spannungen kommen, wir fallen permanent reden wir schlecht gegeneinander, permanent streiten wir, permanent kommt das Übel raus, was er Eigennutz und all diese Dinge. Dann sagt er, bittet Gott, bittet um Weisheit. Schaut mal Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Im Prinzip beschreibt diese Weisheit alles, was sozusagen bei all den Prüfungen, die im Jakobus auftauchen, nötig ist, um sie zu bestehen. Das sind sozusagen die Lösungen, die Schlüssel, das Werkzeug, um eine Prüfung zu bestehen, das Kriterium, um die Prüfung zu bestehen. Bevor Jakobus das entfaltet, beginnt er und sagt, Freunde, Versuchungen sind notwendig und Prüfungen sind notwendig, sind gut. Warum? Sie werden uns dem Ziel näher bringen, das ewige Leben zu erreichen. Aber gelingt es uns? Damit es gelingt, müssen wir beten. Wir müssen beten. Und damit möchte ich schon etwas aufgreifen, was hier beginnt und am Ende aufhört. Wisst ihr, mit was das Jakobusbrief auch aufhört? Im Gebet. Das Aushalten und Ausharren und im Glauben der Gerechtigkeit gebetet wird. Aber es endet genauso mit dem Gebet. Die Bewährung des Glaubens beginnt beim Gebet. Es gibt viele Gründe, warum wir nicht viel beten. Und wir werden nie genug beten, da bin ich absolut sicher. Aber ich glaube, dass das Gebet ein Maß, ein Diagramm oder wie auch immer, mein geistliches Vertrauen von Gott, meins gegenüber Gott aufzeigt. Mein Gebetsleben offenbart, in welchem Maße ich mein Vertrauen und mein Glauben auf ihn setze oder auf Menschen oder auf irgendwas anderes. Es zeigt, zu wem ich als erstes gehe, wenn ich ein Problem, wenn mir Weisheit mangelt, wo gehe ich hin? Und vor allem, von wem erwarte ich Hilfe als erstes? Was ist meine erste Adresse, wenn es mangelt? Was mache ich als erstes? Das Gebetsleben offenbart dein Herz, inwieweit dein Glaube in Gott ruht, inwieweit dein Glaube seiner Größe, seiner Macht und seiner Liebe und Barmherzigkeit und Gnade in deinem Leben und für dich gültig ist, inwieweit du das für dich in Anspruch nimmst und daran glaubst, offenbart dein Gebetsleben. Ich weiß nicht um dein Gebetsleben, keine Ahnung. Aber das weißt du selbst. Und ich weiß, ich kenne es von mir selbst. Deswegen sage ich, kennst du ein U-Boot, kennst du alle. Ich weiß, in dem Maße, wenn ich begreife, wie ich das allein Gott genügt und seine Größe und seine Macht fähig ist, in dem Maße ich ihm vertraue, zeigt sich das, zu wem ich gehe. Und wie ich bete und was ich sage und wie ich es von ihm erwarte. Und darum sagt Jakobus, wer nicht bittet, bekommt nicht. Kapitel 4. Schaut mal. 4,1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt und habt nichts. Und er redet übrigens nicht von Weltkriegen, nicht von Korea und USA. Das ist nicht die Rede. Er redet von den Kriegen, die wir führen. Unter euch. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts. Weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, das Gebetsleben ist der Schlüssel für einen bewährenden Glauben. Denn die Kraft, oh liebe Freunde, einen Moment aufwachen, jetzt kurz das nehmen, aufschreiben, merken, dann wieder einschlafen. Jakobus 1 zurück. Denn die Kraft und die Quelle zum Überwinden, zum bewährten Glauben, zu der Quelle der Kraft, der guten Werke, ist Gott selbst. Wenn wir nicht zu ihm gehen, bekommen wir nicht. Und wir bekommen oft nichts, weil wir es nicht erbitten. Und wir kämpfen und mühen und denken, das ist wie ein Automatismus. Ich bin ja Christ, ich glaube ja an Gott. Darf ich euch ehrlich sagen, ich habe lange so gelebt und dachte, das ist Vertrauen. Muss ich Gott nicht bitten. Er kennt mich, der gibt mir, bevor ich ihn ja bitte. Und ich dachte, da bringe ich Gott so viel Vertrauen entgegen. Und dann sagt Gott mir, ich will erbeten werden. Weißt du, das gehört zu unserer Beziehung. Ich will, dass du mich bittest. Ich gebe dir so gern. Schaut mal, Kapitel 1, Vers 5 nochmal. Kapitel 1, Vers 5 doch. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitt er vor Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Ist das eine Verheißung? Ich will dich herausfordern, glaubst du das? Das heißt, kommst du mutig vor den Thron? Kommst du mit dieser Freimut zu Gott und sagst, Papa, ich weiß, du gibst mir gerne. Oder kommst du nicht gerne, weil du sagst, oh, ich weiß nicht, ob du mir gerne gibst. Mit was für einer Haltung, das heißt, mit was für einem Verständnis und Gottesvertrauen und in der Erkenntnis seiner Liebe und seiner Gnade, seines Wohlwollens für dein Leben, nahst du ihm. In dem Maße, wie du ihm vertraust, wie du ihm alles zurechnest, wo du sagst, dir ist möglich und dich, ich kann es in Worte nicht fassen, was in meinem Herz gerade ist, aber er macht keinen Vorwurf. Übrigens, er wird auch nicht sagen, ja, jetzt kommst. Jetzt, wo es brennt. Natürlich wäre es schön vorher auch. Das würde ich machen. Das wäre so meine. Okay, jetzt bin ich euch gut genug. Das, nicht mal das macht Gott. Ruf mich am Tag deiner Not und dann werde ich nicht sagen, jetzt kommst du zu mir. Ruf mich am Tag deiner Not und ich werde dich retten. Und weißt du was? Und du wirst mich preisen. Das ist unser Gott. Und darum, nochmal, bevor wir in die Prüfungen hineingehen, in denen wir uns bewähren, wir fürchten schon diese Themen, weil wir wissen, da werden wir versagen. Wir können bitten und er wird uns Weisheit geben, nicht irgendeine Weisheit, die Weisheit geben, diese Prüfung zu bestehen. Sie darf und kann und soll erbeten werden. Ist das herrlich? Und ich behaupte, dass da die Bewährung deines und meines Glaubens beginnt. Da beginnt es. In meinem Gebetsleben. Und es ist jetzt kein Klischee und nicht ein Rumreiten darauf. Und ich bin mir auch sicher, dass der Maß der besuchten Bibelstunden, Gebetsstunden nicht nur ausschlaggebend dafür ist. Aber es ist nicht ein kleiner Indiz dafür, wie viel wir vom Gebet halten. Ich gucke niemanden persönlich an. Ja, genau. Nee, ich ich bin davon überzeugt, wenn der Herr uns die Gnade schenken würde, uns die Augen des Herzens zu öffnen und uns zu offenbaren, wie mächtig das Gebet ist und welche Verheißungen in das Gebet hineingelegt hat. Wenn wir erfahren würden, dass es funktioniert und wirksam ist, würden wir anders beten. Darf ich anders sagen? Wir würden jede Gelegenheit suchen, um zu beten. Und ich sage das als eigene Beschämung, aber wie sieht unser Gebetsleben aus? Wir wollen gute Werke hervorbringen. Wir wollen unseren Glauben als bewährt darstellen, aber aus unserer eigenen Kraft. Da kann kein gutes Werk dabei herauskommen. Wir können die Kraft nicht aufbringen. Und darum scheitern wir so bitterlich. Gut, dass wir nachher auch beten dürfen und vergib uns unsere Sünden und reinige uns von unserer Schuld. Absolut. Aber darum sagt Jesus, wacht und betet. Warum? Damit ihr nicht in die Versuchung fällt. Macht's vorher. Und darum heißt es, betet und führe uns nicht. Jetzt wisst ihr warum. Führe uns nicht in Versuchung. Herr, bitte. Das Gebetsleben ist der Schlüssel, ist der Schlüssel davor. Okay, also, nur damit ihr den Zusammenhang auch vom versteht, warum er auf einmal hier von einer Weisheit spricht. Und die ist nicht losgelöst. Sie ist konkret für die Bewährung des Glaubens. Und er gibt eine Grundhaltung. Schaut mal, Vers 6. Er bitte aber im Glauben. Er bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn ein Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Wisst ihr, wie das geht? Wie bittet man ohne Zweifel? Indem man seinen Finger auf das Wort Gottes legt. Indem man Gott bei seinem Wort nimmt. Das heißt, man beruft sich auf seine Verheißungen und aufgrund seiner Verheißungen und glaubt den Verheißungen und sagt, du hast gesagt. Wenn man aber nicht weiß, dann zweifelt man. Wenn man weiß, zweifelt man nicht. Deswegen ist die Grundlage für erhörtes Gebet ist das Wort Gottes. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Wir müssen den Willen kennen, damit wir in seinem Willen bitten. Wenn wir in seinem Willen bitten, sollen wir schon so damit handeln, als ob wir es schon bekommen haben, obwohl wir es noch nicht haben, weil es in Übereinstimmung mit seinem Willen ist. Denn die Bibel verheißt, dass er nach seinem Willen handeln wird. Wenn wir in seinem Willen bitten, wird er tun. Also erfahre ich seinen Willen, ich ringe um seinen Willen und wenn ich seinen Willen habe, nehme ich ihn in Anspruch und harre so lange aus. Ich warte so lange, bis er mir diesen Willen erhört. Und ich warte und ich bete und warte und warte und bete. Und wisst ihr, wie lang? Bis sich erfüllt. Schaut mal, Jakobus Kapitel 5. Wenn ich springe, dann hat das was mit dem Aufbau vom Jakobusbrief zu tun, weil er dieses Thema später, wie gesagt, wieder entfaltet. Kapitel 5, Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld, ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Betet und hart aus. Habt Geduld. Früh Regen, Spätregen, das heißt, bestimmte Dinge müssen passieren, Gott muss bestimmte Dinge tun, bis die Frucht entsteht, hart aus. Und dann sagt er, und jetzt, das ist ja der Hammer, übrigens wie bei Hiob, so wird er auch bei euch handeln. Und ich vermute spätestens jetzt sagen, nee. Bei Hiob ja, aber nicht bei mir. Bin ja nicht Hiob. Und dann sage ich, dann bist du ein Meeresfuß. So, dann kämen wir wieder zu Kapitel 1 und dann heißt es, also, so eine Haltung. Braucht sich nicht wundern, wenn er nichts kriegt. Er bitte aber im Glauben, Vers 6 in Kapitel 1, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denkt nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Er ist doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in seinen Wegen. Darf ich euch noch mal kurz daran erinnern? Wir reden hier nicht, ich bitte Gott um ein neues Auto. Wir reden hier nicht, wir bitten Gott um ein neues Haus oder um neue Kleidung oder irgendetwas. Wir bitten Gott um Weisheit in Versuchungen und in Prüfungen, um einen Glauben zu bewähren. Darum geht's. Versteht ihr? Das ist der Kontext. Und nicht, ich zweifle nicht, dass der Herr mir eine Million schenkt. Diese Theologie gibt's, des Wohlstandsevangeliums. Und man sagt, du hast nicht, weil du nicht glaubst. Ich hoffe, dass ihr den Unterschied versteht. Das ist nicht, was ich euch sagen möchte. Glaub einfach alles und Gott wird dir auch alles geben. Zweifel an nichts, das ist nicht der Punkt. Der Zusammenhang ist, wenn ihr Weisheit, oder ich will das nochmal so machen, geht mir mit mal kurz nur Vers 4. Könnt ihr mir noch zu den Gedankensprüngen so abends noch folgen? Vers 4, schaut mal. Er redet von der Bewährung des Glaubens in Versuchung. Dann sagt er, die Bewährung wird Ausharren bewirken, wird diese Geduld in uns schaffen. Dann sagt er Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Und dann sagt er, wenn es aber mangelt, dann bittet. Das kommt zusammen. Wenn ihr in euren Versuchungen merkt, ihr habt Mangel, dann bittet, dass Gott euch diesen Mangel stillt. Er euch die Weisheit gibt, damit dieser Mangel gestillt wird. Hier, um diesen Mangel geht es hier. Die Standhaftigkeit und die Bewährung und das Ausharren im Glauben. Bittet darum. Glaubt ihr, wenn ihr auf die Knie geht und ernsthaft Gott bittet, nach seinem Willen zu leben, wird er sagen, nee, helfe ich dir nicht. Muss schon selber machen. Hast du dir selber eingebrockt, den Glauben. Er wird doch gerne geben. Er sagt, oh Willi, du willst in Versuchung standhalten. Oh, voll gut. Weißt du was? Ich sage sofort meinem Heiligen Geist, er darf dir helfen. Er wird doch nicht sagen, nee, helfe ich dir nicht. Das ist doch sein Wille, dass wir so leben. Dann gibt es irgendeinen Raum und eine Berechtigung für einen Zweifel, dass Gott dir nicht helfen wird, in deiner Versuchung standzuhalten. Ganz ehrlich. Ich möchte, dass du diese Frage praktisch durchdenkst. Wenn du sagst, aber ich falle ständig. Oh. Mein Leben lang, es hat nicht funktioniert. Wieso soll es jetzt funktionieren? Genau deswegen. Weil mit diesem Glauben, genau deswegen nicht. Warum soll es jetzt funktionieren? Weil du jetzt zum Herrn gehst und sagst, Herr, ich glaube, dass du mir hilfst. Ich wiederhole mich zwar, aber was für ein Glauben haben wir an unseren Gott? Was hat er bewirkt? Hat er den Sünde, den Tod, den Teufel besiegt? Ja oder nein? Hat er uns den Geist gegeben? Ja oder nein? Was für ein Vertrauen und Glauben haben wir zu ihm? Auf wen sehen wir mehr? Auf Menschen, auf uns oder auf ihn? Denn das ist nämlich das zweite Problem, ab Vers 9. Jakobus muss sofort darauf auch eingehen. Könnt ihr noch ein bisschen? Ich danke euch. Ab Vers 9. Auch wiederum, das ist kein neuer Gedankengang. Er sagt nicht, ach übrigens, nur kurz was zu den Reichen sagen. Das Grundproblem, das all den Versuchungen und im Fall im Wege steht, ist der Hochmut. Das Eingebildetsein auf sich selbst. Eine falsche Selbsteinschätzung. Und dann geht er hin und sagt, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hochheit, der Reich aber seine Niedrigkeit. Und dann redet er davon und sagt, weißt du was, du bist nichts in Gottes Augen, egal wie hoch du bist, egal wie reich du bist, egal wie mächtig du bist. Das ist das Grundproblem. Sie haben auf die Reichen geschaut, ihnen die besonderen Plätze gegeben, ihnen besonderen Stellenwert gegeben und all ihre Hoffnung auf sie gesetzt und auf ihr Vermögen und auf ihren Zuspruch, ob politisch oder wie auch immer. Die haben mehr den Menschen vertraut und ihren Fähigkeiten und ihren Begabungen und ihren Fähigkeiten als Gott. Die haben mehr auf diese Weisheit gesetzt, als auf Gottes Weisheit gesetzt. Und so beginnt er, in dem Kontext der ganzen Versuchung, erstmal diese Grundlagen zu legen. Er sagt, es ist notwendig, halt es für Freude, es wird etwas Gutes hervorbringen. Damit es etwas Gutes hervorbringt, geht ins Gebet und fleht Gott an. Er wird euch gerne geben, damit es gelingt. Warum? Weil wir zu Hochmut neigen, weil wir dazu neigen, uns mehr auf Menschen zu verlassen, als auf Gott selbst zu verlassen. Davon redet er hier. Und dann Vers 12 sagt, und glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, der ist zu beneiden. Derjenige darf sich freuen, der in diesen Versuchungen mit dieser Einstellung, mit dieser Erkenntnis, mit diesem Vertrauen und mit der Weisheit Gottes rechnet, sich drunter stellt und geduldig ausharrt. Wartet, bis Gott das aus ihn da durchbringt und das hervorbringt, was es nämlich hervorbringen soll. Nachdem er diese erste Schleife gedreht hat, und das ist wirklich erstmal allgemein so grundlegende Sachen, sie ausgerichtet hat, bevor er in die Praxis und dann ganz praktisch geht, muss er noch ganz schnell noch etwas noch klären. Ein Missverständnis, das in der Gemeinde herrscht. Schaut mal Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. So, wenn er sagt, niemand sage, das heißt, es sagt jemand. Das heißt, es war üblich. Und man hat die Versuchungen oder die Quelle der Versuchungen nicht verstanden. Ich will das anders, ich will euch das so erklären. Was macht die Gnade Gottes groß? Was macht die Gnade größer als sie ist? Was lässt die Gnade Gottes groß erscheinen? Sünde, richtig? Und er sagt, wo die Sünde aber zunahm, deswegen kam das Gesetz, umso größer wurde die Gnade. Und was haben sie dann die Christen, dem Paulus entgegnet, oder nicht die Christen, die Juden, vielleicht auch Christen, als Paulus kam und diese Lehre verbreitet hat, dass das Gesetz nur deswegen gegeben wurde, damit die Sünde zunehme und damit umso größer Gottes Gnade werde, damit man erkennt, was Gott eigentlich alles vergibt. Was hat man ihm gesagt? Lass uns sündigen. Und damit heißt, dann ist ja Sünde gut. Denn wenn die Sünde die Gnade groß macht, hey, womit hast du ein Problem? Dann ist doch Sünde gut. Je mehr ich sündige, umso größer kommt Gott raus. Das ist absolut logischer Rückschluss, oder? Menschlich. Menschliche Weisheit. Logisch. Und mit dieser menschlichen Weisheit, Argumentation, haben sie die Lehre des Paulus zerpflückt und haben ihn als Irrlehrer dargestellt und gesagt, was ist das für eine Lehre? Und dann sagt Paulus, sollen wir weiter sündigen? Das sei ferne, das ist unmöglich, das macht keinen Sinn. Und dann erklärt er, warum nicht, weil wir nicht mehr in der Sünde sind und all diese Dinge. In die gleiche Richtung geht hier die Argumentation von Jakobus. Er sagt, niemand, wenn ich schreibe, sagt er, freut euch über jede Versuchung, dann sagt er, wenn die Versuchungen mir die Seligkeit des ewigen Lebens bringen, ja, dann nehme ich jede Versuchung mit, die es nur gibt. Dann begebe ich mich gerne in jede Versuchung, jede Art. Dann ist die Versuchung ja gut, weil sie in mir die Bewährung schafft. Also von wegen flieht der Sünde, von wegen flieht dem Teufel. Such doch die schlimmsten Orten auf, setz dich jede Versuchung aus, weil das wird ja Gutes in dir hervorbringen. Dass dieses Verständnis oder dass dieses Verständnis da war, deutet hin, dass er sagt, niemand sage das. Niemand verdreht das, bitte jetzt, was ich euch sage. Nehmt es nicht und verdreht es und wendet es gegen mich. Und Jakobus sagt, es ist gut, dass Versuchungen da sind, weil die werden das in uns hervorbringen, aber es bedeutet nicht, dass die Versuchungen selbst gut sind. Das heißt, dass Gott dich und mich versucht. Ich möchte euch das kurz euch aufzeigen, was er sagt. Lesen wir kurz diesen Abschnitt. Niemand sagt, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Wie passt das jetzt in den Zusammenhang, wo Jakobus noch davon geredet hat, es ist gut, in mancherlei Versuchung zu geraten. Und hier sagt er, niemand wird von Gott versucht. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und selbst versucht nicht. Was Jakobus, über was er hier redet, oder ich will noch andersrum sagen, wenn es heißt, und führe uns nicht in Versuchung, zu wem beten wir? Gott, zum Vater. Und dann sagen, und führe uns nicht Versuchung. Er führt uns doch, dann Gott doch in Versuchung. Was Jakobus hier meint, ist Folgendes. Er sagt, wir müssen ein Grundsatzverständnis haben. Gott selbst macht nicht die Versuchung. Gott selbst schafft nicht die Versuchung in dem Sinne, dass er in uns die Begierden schenkt. Gott macht keine Streitigkeiten. Gott macht keinen Hass. Gott macht keine Parteiungen. Gott macht das nicht. Sonst könnte man sagen, ja guck mal, Gott macht das. Er macht in unseren Gemeinden Spaltung, Streitereien und so, damit wir bewährt werden. Niemand kommt auf die Idee, das, was als Sünde in unserem Leben und im Leben der Gemeinde stattfindet, Gott in die Schuhe zu schieben und zu sagen, ja gut, Gott versucht halt uns. Das wär töricht. Ich möchte euch ein Beispiel geben, das deutlich macht, Gott versucht niemand. Andersrum, Gott macht nicht die Situation, nämlich das Böse. Aber weißt du was? Gott lässt es zu, dass das Böse oder dass diese Situation dich prüft. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Geht mal mit mir in 2. Samuel 24. Einfach nur an diesem Beispiel kurz deutlich machen, was Jakobus hier sagen möchte. Ich hoffe, ich ihn da richtig auslege. 2. Samuel 24. Jetzt habe ich es auch. Am Ende von Davids Leben. 24, Vers 1. Und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin und zähle Israel und Juda. Also, und wieder entbrannte der Zorn gegen Israel. Und dann heißt es, und des Herrn gegen Israel. Und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin und zähle. David geht hin, zählt, und was passiert? Eine Plage kommt über Israel. David darf noch wählen, welche Plage kommen soll. Wer bringt dazu, wer reizt hier David, das zu tun? Was steht hier in unserem Text? Der Herr, richtig? Und jetzt geht man mit mir in 1. Chronik 21. Chronik 21. Vers 1. Und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Seht ihr das? So, jetzt kann man sagen, oh, ein Widerspruch in der Bibel, ein Fehler, ist doch nicht inspiriert. Oder wir können sagen, die Schrift gibt uns nämlich hier eine Antwort, was es bedeutet, und führe uns in nicht versuchen. Wer versucht und wer lässt es zu? Wer reizte David zu diesem abscheulichen Gedanken, sich mehr auf die Größe seines Herrs zu verlassen, als auf die Stärke Gottes? Denn das war die Zählung. Wenn ich zähle und merke, ich habe genug Soldaten, wer kann mir widerstehen? Das ist Hochmut. Er will Sicherheit haben. Ich habe genug Kriegsvolk, dass ich meine Kriege führen kann. Und dann wisst ihr, was da passiert? Das Vertrauen auf Gott, dass er sogar mit 300 Mann Könige vertreiben kann, schwindet. Und wer versucht so? Der Satan. Und in Chronik lesen wir, Satan versuchte Israel und brachte David da zu zählen. In Samuel heißt es aber, Gott tut das. Warum? Weil Gott es zulässt. Denn wenn Gott es nicht zulassen würde, könnte Satan versuchen, wie viel er will. Und David würde standhalten. Das heißt aber, wenn Gott es zulässt, dann hat es einen Grund. Dann hat es einen Grund. Hinter all dem steht Gott. Aber niemand behaupte, Gott schafft in David ein ungehorsames Herz. Wisst ihr, woher das ungehorsame Herz kommt? Zurück zu Jakobus, Kapitel 1, Abvers 16. Nee, ab Vers 14. Nur nebenbei. Das gleiche passiert in der Versuchung Jesu in der Wüste. Und durch den Geist wurde Jesus in die Wüste geführt. Warum? Um vom Satan versucht zu werden. Wer führt ihn dahin? Der Herr. Wer versucht? Nicht der Herr, der Satan. Das gleiche geistliche Prinzip. Gott versucht dich nicht. Und jetzt geht's nochmal eine Stufe weiter. Und das ist für heute, für diese späte Stunde herausfordernd. Ich hoffe, noch euch am Leben erhaltend. Wisst ihr, wie schnell wir unsere Probleme, unsere Versuchungen und Schwierigkeiten allem anderen zuschieben und weit weg von unserer Verantwortung? Wenn es nicht die Menschen sind, dann ist es spätestens der Teufel. Der muss halt für alles herhalten. Und dann können wir sagen, ich armer Kerle, was bin ich, dass ich gegen den Teufel kämpfen kann? Schaut mal, was Jakobus sagt, Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das heißt, wie kommt es zu Sünde? Hat der Teufel oder die Menschen, die haben mich halt dazu gebracht, dass ich mich jetzt geärgert habe, all die blöden Feinde und all das, das sind immer andere Schuld. Manche wissen das, einer ganz besonders, das ist, was ich am wenigsten leiden kann, wenn man nicht zu seiner eigenen Schuld und Verantwortung sich stellt. Fehler, Sünde passiert mir jeden Tag. Aber wenn man nicht bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist mein Herz, das sind meine Begierden, das sind meine Gedanken, das sind meine Wünsche, das sind meine Sehnsucht, das ist mein Vergehen. Wer sich nicht demütigt, wisst ihr, was dann passiert? Jakobus Kapitel 4, dem wird Gott widerstehen. Und jetzt, Jakobus beginnt und sagt, niemand von euch sage, ha ja, ich armer Kerl, muss halt immer mir das passieren. Oh, warum immer ich? Warum müssen immer mich Prüfungen treffen? Niemand entziehe sich der Verantwortung und schiebe es letztlich auf Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Gestern war ich noch unverheiratet, ging ins Bett, stand auf, da hast du mir eine Frau gemacht. Sollte mir helfen. Hättest du mir sie nicht gegeben? Die Frau, die du mir gegeben hast. So beginnt das Verschieben der Eigenverantwortung. Und ich habe mich oft gefragt, was ist, wenn der Adam gesagt hätte, Mann, hab's verbockt. Hab die Verantwortung, die du mir gegeben hast, habe ich nicht angenommen. Ich hab's verbockt. Jakobus sagt, schieb nicht alles auf Gott. Schieb es nicht Gott in die Schuhe. Die Versuchen sind gut, die sind notwendig, die werden dir das ewige Leben bringen, weil sie dich läutern und dahin bringen. Geh im Gebet und bitte Gott, dass er dich da durchführt, dass er die Weisheit. Aber wage es nicht, Gott es in die Schuhe zu schieben und ihn dafür verantwortlich zu machen, wenn du fällst. Wenn die Versuchen kommen. Es ist dein Herz. Und worauf ich sagen will, er sagt nicht mal, es ist der Teufel. Es ist dein Herz. Das Prinzip ist einfach. Die Begierden entspringen aus deinem Herz. Es gibt nur einen, der in sehr großem Einklang mit deinem Herzen steht. Das ist der Teufel. Und darum fällt es so leicht ihm, uns zu packen. Ja, wenn unser Herz und unsere Einstellung in der gleichen Gesinnung wie ihn, er braucht keine großen Künste aufzuwenden, um dich zu kriegen. Und darum brauchen wir was? Neues Herz. Ein neues Herz. Da, wo ein neues Herz ist, fällt es ihm sehr, sehr schwer. Darum wird Gott uns ein neues Herz geben. Aber das Entspringen dem, sagt, das macht, das ist nicht Gott. Das bedeutet nicht, Gott versucht uns nicht. Und führe uns nicht in Versuchung. Er lässt es zu, dass wir geprüft und geläutert werden. Aber wir werden geprüft und geläutert, weil wir in Versuchung wegen unserem Herz hineinkommen. Es hat was mit unserem Herz zu tun. Und ich will an diesem Punkt einfach dahin kommen und zu sagen, bitte übernehm Verantwortung. Schieb es nicht auf die anderen. Wir sind Meister darin. Wir sind Meister darin. Und ich sage, das ist das Grundübel. Und der Grund, warum Gott uns so oft die Gnade nicht ausgießen kann, weil wir uns nicht demütigen. Geht mal mit Kapitel 4. Vers 5 steige ich ein, 4 eigentlich, ist schon voll hart. Schau mal, wie er redet, ihr Ehebrecherinnen, sagt er. Ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Feindschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Nur so viel dazu, worauf wir unser Vertrauen setzen, auf die Welt oder auf Gott. Setzen wir uns auf die Welt, dann wird sich Gott uns als Feind erweisen. Das ist ernst. Wer mehr Vertrauen in die Welt setzt als in Gott, der braucht mit Gott nicht rechnen, zumindest nicht in der Hilfe. Und er bezeichnet so einen als Ehebrecher. Und dann Vers 5. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, Eifersucht sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Naht euch Gott und er wird euch nahen. Säubert euch die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Füllt euer Elend mit und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn. Das, was Jakobus hier intensiv entfaltet, beginnt er und sagt schon mal, die Grundhaltung in Versuchung ist, demütige dich. In dem Moment, wo ich aber die Schuld nicht annehme, demütige ich mich nicht. So, die erste Schleife. Und nicht ganz, ich muss nur ganz kurz die letzten Verse noch in der Schleife lesen, ab Vers 16, zurück, Kapitel 1, ab Vers 16. Darf ich das? Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott, von oben herab. Das heißt, das Böse kommt nicht von Gott, es kommt von deinem Herzen. Das Gute aber und das Vollkommene, das kommt von Gott und nicht von dir. Allein das zu begreifen, macht uns demütig. Niemand sagt, oh, das Böse war der Feind, der Teufel oder die Menschen, das Gute, na, das ist die Haltung von dem ersten König Israels. Weißt du was? Das Volk hat das getan. Aber geopfert, das Gute haben wir zusammen. Das Böse haben sie getan, das Gute habe ich getan. Gott verwirft ihn. Gott verwirft ihn und holt sich David. Das Böse kommt von uns, das Gute kommt von Gott. Denn es entspricht nichts Gutes aus uns. Entschuldigung, voll viel von dieser leckeren Suppe gegessen. Dann heißt es, irrt euch nicht und wiederum, merkt ihr, wie oft er sagt, irrt euch nicht? Wie oft er sagen muss, irgendwie habt ihr eine falsche Selbstwahrnehmung. Habt ihr euch mal vorgestellt, euch mal von außen mal zu beobachten? Ich habe mir mal vorgestellt, so einen Tag mit mir an meiner Seite zu leben. Also nicht ich zu sein, sondern vielleicht Lilly zu sein, ja? Und dann überkam mich echt große Angst. Weil dann dachte ich wirklich, ob ich von mir immer noch das Gleiche denken würde, wie ich momentan von mir denke. Im besten Fall dachte ich, ja, vielleicht würde ich sagen, ja klar. Nein, aber ehrlich, ich hatte eher gedacht, oh Mann, ob ich mich immer noch so sehen würde, wie ich mich jetzt sehe. Wisst ihr, wie schnell wir uns falsch einschätzen, was für ein verschobenes Selbstbild wir haben. Und unser Selbstbild müssen wir nicht von anderen Menschen prägen lassen und von anderen Zeitungen und irgendwelchen Analysen und Geistesgabenkatalogen. Unser Selbstbild müssen wir von hier. Das ist Spiegel. Da schauen wir hinein und dann sehen wir hinein, wie wir beschaffen sind. Und wenn wir davon weggehen und dafür keine Konsequenzen ziehen, lesen wir morgen, was das bedeutet. Aber der Punkt ist, ausgewogene Selbstwahrnehmung, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt. Und darauf fordert hier aus und sagt, irrt euch nicht, betrügt euch nicht, habt keine falsche Vorstellung über euch. Meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel des Schatten. Das heißt, er ist derselbe, der da war, der da ist und der kommt und er handelt immer gleich und zu alle Zeiten, er ändert sich nicht, er handelt da nicht anders an Hiob und heute anders an dir. Es ist derselbe Gott, mit denselben Eigenschaften. Er ist unveränderbar. Allein das ist doch gut, oder? Ist doch herrlich. Entschuldigung, wenn ich so einen Gedankensprung mache. Welchen Wein Welcher Wein war besser auf der Hochzeit zu Kana? Der erste oder der zweite? Der zweite. Von Jesus, gell? Den haben wir alle gern getrunken. Wann kam er? Am Anfang oder am Ende? Wisst ihr, was ich damit sagen will? Wenn wir glauben, dass Gott am Anfang seinen besten Wein ausgeschüttet hat und wir jetzt nur den schlechten kriegen, dann haben wir ein komisches Bild von Gott. Wenn wir meinen, dass Gott die besten Gaben damals gegeben hat und heute nichts mehr übrig geblieben ist, dass wir den abgestandenen Wein noch trinken müssen von irgendwelchen... Versteht ihr, was ich meine? Aber das denken wir manchmal von Gott. Ja, damals hat halt Gott seinen Geist ausgegossen. Damals hat er halt so gewirkt. Aber heute, in der Abgrenzung gegen Pfingst und charismatische Bewegungen, in der Angst, was weiß ich, sich einzufangen, trinken wir lieber abgestandenen Wein, weil wir nicht glauben, dass Gott frischen Wein geben kann. Weil er unveränderbar ist. Dass seine Kraft und Macht heute genauso groß und genauso fähig ist, dasselbe Wunder zu wirken, wie er bei Elia gewirkt hat. Kapitel 5. Vers 17. Vers 16 geht schon los. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag eines Gebet eines Gerechten seine Wirkung. Das Entscheidende ist, man muss gerecht sein, gell? Wenn ihr wollt, dass euer Gebet viel vermag, wisst ihr, was es braucht? Welche Gerechtigkeit? Lest den Jakobusbrief und dann werdet ihr sehen, was dazu braucht, damit das Gebet so erhört wird. Und dann jetzt schaut mal, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das soll ein Witz sein. Er sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Elia und dir. Und weißt du was? Elia hat gebetet. Ich lese. Und er betete inständig. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen dir und mir und Elia. Ja, zwischen Elia und mir. Er betete inständig. Und wir beten einmal. Er betete inständig, dass es nicht regen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und in dem Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Herr Jakobus sagt, es ist derselbe Gott, der gibt. Nicht Elia machte, dass es keinen Regen gibt. Sein Gebet, sein inständiges Gebet zu Gott. Es ist derselbe Gott. Seine Macht macht das. Aber Elia betet. Und weißt du was? Elia hatte die gleiche Gemütsverfassung wie dir. Es gab Zeiten, da dachte er, yeah. Und es gab Zeiten, da dachte er, oh je. Tief depressiv bis hochjauchzend. Dann dachte er, ja stimmt, kenne ich. Kenne ich. Bei ihm ist kein Wechsel des Schatten doch noch des Lichts. Es ist derselbe Gott. Und wenn er gibt, dann ist es gut. Dann ist es vollkommen. Und dann Vers 18, wieder zurück, Kapitel 1. Und jetzt der letzte Vers für heute. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Schaut mal die Parallele, die er zu den Versen vorher sagt. Er sagt, was gebiert unser Herz, die Gebärde in unserem Herz? Den Tod. Was gebiert Gott in unserem Herzen? Gute Frucht. Niemand sage, dass es, was aus unserem Leben schlecht ist, kommt von Gott. Sondern wenn Gott etwas in unserem Leben macht, dann ist es eine gute Frucht. Er bringt gute Frucht hervor. So. Gott lässt Versuchungen zu. Er erlaubt es, dass der Teufel an uns ran darf. Er erlaubt es, dass wir uns die Hässlichkeit und die Abgrundivität unseres Herzens entdecken, wenn es notwendig ist. Und das sagt die Schrift, wenn es notwendig ist, das in mancherlei Prüfung. Das heißt, wenn Gott es notwendig hält, dann kommt es. Und andersrum, wenn es kommt, dann hören wir auf, in Selbstmitleid zu verfallen und sagen, warum ich? Denn die Schrift sagt, es ist notwendig. Dann hat es Gott für notwendig erachtet, dass dein Glaube auf eine höhere Stufe gebracht wird. Wenn es notwendig ist, wenn es Gott zulässt. Aber wir wissen, was notwendig macht. Das ist dein und mein Herz. Das sind deine und meine Begierden. Das ist dein und mein Fleisch. Aber das Herrliche ist, aber das, was Gott will, durch sein Wort, ist Frucht. Gute Frucht. Gute Frucht. Das ist die erste Schleife, die Jakobus dreht. Das sind die ersten Verse bis Vers 18. Und ab dann gibt es die zweite Schleife. Ab morgen. Morgen früh haben wir noch knapp 2 Stunden miteinander. Dann müssen wir intakt die Bewährungsfelder durcharbeiten. Ja. Möge Gott Gnade schenken und Fähigkeit, ein bisschen weiterzukommen.